Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Hertha.de wird Folgendes gesagt. Die angebliche Auferstehung eines Toten aufgrund des wundersamen Befehls eines freikirchlichen Pastors und Propheten hat in Südafrika und transportiert über die Medien weltweit einigen Wirbel verursacht. Das Geschehen veranlasste sogar den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa zu einer Stellungnahme, in der er die Scharlatanerie von Geistlichen kritisiert, die Gott und die Kirchen in Verruf bringen. In einem Video, das sich über die sozialen Netzwerke rasant verbreitete, ist zu sehen, wie der Pastor einer inzwischen weit verbreiteten Freikirche, die sich Alleluia Ministries International nennt, vor 100 Zuschauern einen Sarg umrundet. Er winkt der vermeintlichen Leiche aufgeregt zu und ruft den Namen des Mannes. Unter Jesus Rufen des Publikums befiehlt er den Toten aufzuwachen. Der Mann im weißen Anzug gehorcht prompt und die Umstehenden brechen in Jubel aus. Für den Pastor hat das Wunder der Fake-Auferstehung jedoch ein rechtliches Nachspiel. Der angeheuerte Bestatter sieht sich selber betrogen. Er erstattet der Anzeige bei der Polizei. Der gute Ruf, die Seriosität seines Unternehmens habe durch das vermeintliche Wunder Schaden genommen. Zumal manche Leute nun glaubten, dass er den wahren Zustand des vermeintlichen Toten nicht ordentlich überprüft, also gemäß seiner beruflichen Pflicht nicht sorgfältig genug gearbeitet habe. Geschwister, Christus zu imitieren und den offensichtlichen Betrug aufzudecken, wie es hier geschildert wird, zeigt, dass man noch rechtzeitig nicht in die Irre geführt wurde oder eventuell im Nachhinein aufgewacht ist. Anders verhält es sich jedoch mit unserem heutigen Bibelabschnitt, denn da geht es um eine ganz andere und teuflische Dimension, in der die Täuschung perfektioniert wurde und eine fatale Konsequenz für die Verlorenen hat, wie wir noch sehen werden. Und bevor wir wieder ins Detail gehen, blicken wir darauf, wo wir uns gerade befinden. In Kapitel 12 haben wir einiges festgestellt. Die Bedrängnis der heilsgeschichtlichen Linie, den triumphalen Sturz Satans und die Verfolgung der Gemeinde, die sich in der Frau und dem übrigen Samen zeigt. Zudem konnten wir konstatieren, dass die alte Schlange zu den Ungläubigen herabgekommen ist. Das bedeutet, in unserer Gegenwart sind sowohl Gläubige als auch Nichtgläubige von Satans Wirken ausgesetzt. Kapitel 13 verwirklicht uns nun diesen Standpunkt, in dem der Teufel seinen Einflussbereich demonstriert. Das ist also unsere Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 12, Vers 18 und Kapitel 13, die Verse 1 bis 4, wo es heißt: Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft, und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Warum beginnen wir hier mit Kapitel 12, Vers 18 und nicht gleich mit Vers 1 aus Kapitel 13? Da die Vers- und Kapitelvergabe in der Heiligen Schrift nicht inspiriert ist. Vers 18 aus Kapitel 12 gehört deswegen zu Kapitel 13. Wenn wir daher die Bibel lesen, und ich empfehle da besonders die Schlachter 2000, da sie den wortgetreuen und unverfälschten Text beinhaltet, ist an erster Stelle der Kontext entscheidend und nicht die menschengemachte Zahlennummerierung. Nachdem wir das geklärt haben, stellt sich Johannes auf dem Sand des Meeres. Das sollten wir unbedingt nicht übersehen, denn das ist kein gewöhnlicher Sand, wie bei einem Strand, mit dem Kinder spielen. Nein, hier geht es um eine ganz andere Kategorie. Man frage sich aufgrund dessen, warum der Sand am Meer an unserer Stelle so relevant ist. In Richter Kapitel 7, Vers 12 sehen wir jenes. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen wie der Sand am Ufer des Meeres. Betrachten wir auch Josua Kapitel 11 Vers 4. Und diese zogen aus mit allen ihren Heeren, ein großes Volk, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, mit sehr vielen Rossen und Streitwagen. Eine dritte Sache sollten wir noch in Betracht ziehen. Wo Gott in Jeremia 5, 22 spricht, mich wollt ihr nicht fürchten, spricht der Herr, vor mir nicht erzittern, der ich dem Meer den Sand zur Grenze gesetzt habe, zur ewigen Schranke, die es nicht überschreiten darf. Die ersten beiden genannten alttestamentlichen Passagen sprechen von einer gewaltigen Menschenmenge. Die dritte Stelle zeigt uns die scharfe Grenze zwischen Sand und Meer auf. Und wenn diese Demarkationslinie durchbrochen ist, so hat es auch einen Einfluss auf die Völker. Die Verse 1 bis 2 geben nun eine Beschreibung des Tieres wieder. Johannes befindet sich also an einem Platz, der mit dem Geschehen der Völker assoziiert wird. Und diese geht mit einer äußerst starken Aktivität einher, da Vers 1 von Kapitel 13 Folgendes erläutert. Er sieht in dieser Vision aus dem Meer, das mit dem Sand des Meeres in Verbindung steht, ein Tier aufsteigen. Dieses Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Jetzt sollten wir uns die Frage stellen, wer dieses Tier ist. Und hier gibt es 2 unterschiedliche Auslegungen, wo die einen darin eine Einzelperson sehen und die andere Partei nicht diese Position vertritt. Doch um es gleich vorwegzunehmen, es handelt sich hier nicht um eine einzige Persönlichkeit. Dies wollen wir nun biblisch belegen und hier ist ein unausweichlicher Beleg dafür. Auf jeden Fall werden wir das nächste Mal Vers 5 genauer im Detail besprechen. Hier sei betont, dass das Tier in Vers 5 42 Monate wirken darf. Diese 42 Monate konnten wir schon letztens bemerken, da es exakt die Zeitspanne angeht, wo die Frau in der Wüste ernährt wird. Nochmals, es ist die Frau, mit der der Drache 1260 Tage lang Krieg führt und den übrigen Samen. Verpassen wir das nicht, dass nach den 42 Monaten die Verfolgung der Frau aufhört, was zwangsläufig den übrigen Samen mit einschließt. Also die gesamte neutestamentliche Gemeinde zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. Folglich ist es unbestritten, dass dieses Tier keinen einzelnen Mann in der Historie beschreibt. Und wie dieses Tier in den Einzelheiten agiert, darauf kommen wir noch zurück. Aber was hat es jetzt mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern und den 10 Kronen auf den Hörnern auf sich? Dieses Tier aus dem Meer steht in totaler Harmonie mit dem Drachen aus Offenbarung Kapitel 12, Vers 3, der ebenfalls mit 7 Köpfen und 10 Hörnern ausgestattet ist. Die Aktivitäten des Drachen spiegeln sich in dem Tier wider. Doch dem Drachen wurden die 7 Kronen zugeschrieben, die hier nicht bei den Köpfen des Tieres benannt werden. Wir haben damals beteuert, dass die Krone Satans auf seinen Köpfen ultimative Autorität und universale Souveränität für sich beanspruchen. Allerdings werden die Kronen bei dem Tier aus dem Meer bei den 10 Hörnern angewandt, was ebenso auf den falschen Anspruch von Souveränität und Macht zeugt. Die satanischen Kronen des Drachen und des Tieres stehen im Gegensatz zu den Kronen in Offenbarung Kapitel 19. Dort nimmt unser Herr Jesus den rechtmäßigen Titel ein. Und die 10 Hörner sind eine klare Anspielung auf Daniel Kapitel 7, Vers 24, in dem das vierte und letzte Tier erwähnt wird. Dort werden die 10 Hörner als 10 Könige bezeichnet, die vom Verführer des Erdkreises dirigiert werden. Und wenn wir aufgepasst haben, dann kann man sich hier zu Recht fragen, warum haben der Drache und das Tier aus dem Meer dieselben 10 Hörner und die 7 Köpfe, aber nicht die gleichen Kronen an demselben Fleck? Mit was hat es zu tun, dass diese Differenzierung gemacht wird? Dies führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt für heute. Das Plagiat Christi äußert sich in der Drache-Tier-Beziehung. Die Antwort auf die Separierung lautet also, dass der Drache der Initiator des Geschehens und der Taktgeber ist. Und das Tier aus dem Meer wird als ein installierter Agent identifiziert. Es ist ganz genau so, wie es zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn zu besichtigen ist. In Johannes Kapitel 14, Vers 28 zitiert der Herr diese Aussage. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Anders ausgedrückt verweist der Herr Jesus auf seine Stellung des Gesandten und den Ausgangspunkt des Vaters. Das Verhältnis zwischen dem Drachen und dem Tier entspricht demselben Muster, was impliziert, dass der Drache es begehrt, Gott zu sein und dadurch seine eigene Agenda betreibt. Das ist auch der Grund, warum das Tier aus dem Meer aufsteigt. Es wird nämlich vom Teufel gesandt und soll das praktizieren, was den Willen des Drachen anbelangt. Aber was ist der Wille des Drachen? Um das besser zu verstehen, werfen wir zuerst unsere Augen auf Johannes Kapitel 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Wunsch des Drachen ist also, dass man das glaubt, was in dem Tier zum Vorschein kommt. Nur wird sein Kommentar nicht vervollständigt, indem er die ewige Verdammnis an dem Glauben des Tieres komplett auslässt. Wie falsch er ist! Eigentlich müsste er hinzufügen, wer an das Tier glaubt, wird mit mir für immer brennen, eingesperrt sein, wo es keinen Ausweg gibt, immer währender Tod, in dem die Zeit nicht existiert, äußerste und dramatische Finsternis, in der das Licht Gottes permanent auf Distanz bleibt. Schmerzhafte Qualen, die einen nicht zur Ruhe kommen lassen. Nein, wir sehen nichts davon. Und das kann man sehr gut nachvollziehen. Es ist sozusagen das Pardon zum Vater und seinem Christus, der ewiges Leben schenken will und der Tod ein Fremdwort ist. Eine Freude in Vollkommenheit, in der man nie wieder mit der Dunkelheit in Berührung kommt. Einen Frieden in Fülle, der dauerhaft zum Tragen kommt und niemals stehen bleibt. Aber hast du schon als Lügner, Lästerer, Ehebrecher, Unzüchtiger oder Neider erkannt, dass du so nicht vor Gott bestehen kannst, aber beim Drachen und dem Tier sehr wohl und es sogar sehr begrüßt. Darüber hinaus haben wir dargelegt, dass der Drache in Offenbarung Kapitel 12, Vers 3 aufgrund seines rebellischen Ansinnens den Namen der Lästerung bei seinem Tier aus dem Meer eingeprägt hat, der auf den Köpfen des Tieres zum Ausdruck kommt. Und was hat der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 9 bestärkt? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das Tier aus dem Meer ist nichts anderes als der Inbegriff des Drachen selbst, der sich in ihm manifestiert. Und diese Manifestation zeigt sich auch in der Metapher der Köpfe, das gegen Gott wütet und Feuer spuckt. Es ist frech, störrisch und antichristlich. Dagegen hat der Herr Jesus den Namen des Vaters den Menschen offenbar gemacht. Er hat seinen Namen verkündet und wird ihn verkünden, damit die Liebe zwischen dem Vater und Sohn in den Menschen sei und Christus in ihnen. Doch wie schaut es bei dir aus? Hast du diese Vater- und Sohn-Beziehung, in der die Liebe Gottes in dir wohnt und du Gott als freiwillige Konsequenz daraus die Ehre gibst? Denn bei vielen Menschen ist das Gegenteil der Fall, die über Gott spotten, Hass gegenüber ihm hegen und über seinen Namen lästern. Sie sind im Grunde genommen Kinder Satans, die ihm mit Leidenschaft folgen. Ja, das hört sich fürchterlich an, aber ist die harte Realität. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich bei einer Veranstaltung eingeladen war. Es ist um Sprachkommunikation gegangen und ich muss gestehen, dass der Vortragende ein Experte darin war. Zugleich hat er seinen abwertenden Hass gegenüber dem Allmächtigen präsentiert. Und die Wortwahl, die er gebraucht hat, war ebenso in dem Verb hassen zu vernehmen. Dabei hat er gar keine Reue empfunden, sondern es klar und in völliger Übereinstimmung mit seinem Wesen zur Sprache gebracht. Zugegeben war ich geschockt, dass man so einen niederträchtigen Groll ohne jeglichen Gewissenszucken mitteilt. Letztlich hat sich herausgestellt, dass er ein Narzisst der Superlative ist. Und Menschen dieser Liga können Gott, den Vater und den Sohn absolut nicht ausstehen. Sie stoßen diese Liebe in vollem Bewusstsein ab. Schreiten wir voran zu Vers 2. Da wird uns nämlich verdeutlicht, dass das Tier einem Panther gleicht. Die Füße waren wie die eines Bären, der Rache wie eines Löwen. Die Vergleiche sind die Komposition der ersten drei Tiere aus Daniel 7, die dort separat geschildert werden. Der Löwe kommt in Daniel 7 als erstes Tier vor. Der Bär ist das zweite Tier. Der Panther folgt als das dritte Tier und das vierte Tier sticht mit schrecklichen Attributen hervor. Hier haben wir eine Zusammenballung aller Elemente in dem einen Tier, was dessen extreme Stärke hervorhebt. Übrigens, die vier Tiere in Daniel 7 werden in einer chronologischen und geschichtlichen Reihe aufgezeigt. Zusätzlich wird das vierte Tier in Daniel 7 mit einer Zeit und zwei Zeiten und einer halben Zeit angegeben. Es ist exakt derselbe Zeitraum wie die Frau in der Wüste, die vom vierten Tier gejagt wird. Weshalb werden bei uns dann die Charakteristiken der Tiere aus Daniel 7 zusammengefasst, da der Schwerpunkt nicht auf die sukzessive Aufeinanderreihung der Reiche liegt. Es gibt hier eine große Streitfrage, wer das vierte Tier sein könnte. Ist es Rom oder Griechenland? Doch die Wahrheit ist, dass das Buch der Offenbarung auf die Jahre 95 bis 96 nach Christus datiert wird. Und was war da für ein dominantes Reich? Rom. Ist es nun Rom, welches das Tier aus dem Meer darstellt? Nein. Ist es Griechenland? Auch nein. Nein, aber warum? Was ist es dann? Ist es uns auch aufgefallen, dass Johannes den umgekehrten Ablauf der Kennzeichen der Tiere aufgreift? Bei Daniel kommt zuerst der Löwe, der Bär und der Panther vor. Und bei uns der Panther, der Bär und dann der Löwe. Daniel hat also einen vorausschauenden Blick. Dagegen evaluiert Johannes die aktuelle Situation und inkludiert dabei die Vergangenheit und deren Herkunft bis in die heutige Gegenwart in dem einen letzten Tier. Und es ist die Gesamtheit der Rebellion Gottes, die sich gegen Christus und sein Reich stellt. Dies wird mit dem letzten Teil von Vers 2 unterstrichen, da es der Drache ist, der dem vor uns liegenden Tier seine Kraft, seinen Thron und große Vollmacht gegeben hat. Es ist der gleiche Drache, der von Anfang an bis heute agiert, angefangen vom Alten Testament, und es zieht sich fort bis 2026 und darüber hinaus. Wir kommen nun zu unserem zweiten Anwendungspunkt für heute. Das Plagiat Christi äußert sich in der Performance des Tieres. Wir wollten von vorhin noch klären, wie das Tier in den Einzelheiten handelt. Bis jetzt konnten wir sehen, dass das Tier kein alleiniger Herrscher ist und 42 Monate Bestand hat. Daraus folgt, dass wir es mit einer satanischen Institution zu tun haben. Dieses antichristliche System hat einen geistlichen Hintergrund, der mit dem Drachen in Verknüpfung gebracht wird und sich in der Inkarnation der teuflischen Regenten auf der Erde sichtbar macht. Nicht umsonst hat das Tier Kraft bekommen. Das Wort Kraft im Griechischen wird mit Dynamis erklärt, was die inhärente Power ist zu performen. Es ist die innewohnende, essentielle oder angeborene Stärke, die einem Lebewesen oder System eigen ist. Das Tier ist also imstande, eine enorme Leistung zu vollbringen. In Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 9 bis 10, sehen wir Simon den Zauberer, der das Volk von Samaria in seinen Bann durch seine Taten gezogen hat. Und daraufhin beteuert das Volk, dass es die große Kraft Gottes ist, die in Wirklichkeit die Kraft Satans war. Die Kraft muss sich jedoch nicht immer auf ein äußeres Spektakel beziehen, da es in erster Linie um die im Wesen bestehende Energie geht. Zudem hat das Tier auch große Vollmacht. Das Wort Vollmacht im Griechischen lautet Exousia, und damit ist die Befugnisübertragung des Drachen auf das Tier gemeint, die in einem bestimmten Zuständigkeitsbereich ausgeübt wird. Paulus hat vor seiner Bekehrung in Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 14 Vollmacht bekommen, Christen gefangen zu nehmen. In unserem Kasus ist der Schauplatz der Planet Erde. Und der Thron des Drachen mit dem Tier ist mit dem Vater und dem Sohn gleichzusetzen. Der Sohn sitzt zur Rechten Gottes. Und das Tier wird von dem Drachen auf dem Podest gestellt. Das Tier darf den höchsten Rang einnehmen und soll nicht dem Drachen in dessen Erhöhung unterstehen. Es darf in der Autorität so angesehen werden wie der Drache. Es bekommt die Befugnis, dieselbe Ehre zu erhalten wie die des Ungeheuers. Dies zeigt sich in den folgenden Versen 3 bis 4, welche das Resultat des Handelns des Tieres beleuchten. Vers 3 sagt uns, dass bei dem Tier einer seiner Köpfe wie zu Tode verwundet war und diese Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde hat verwundet dem Tier nachgesehen. Hier haben wir also eine Auferstehung des Tieres und eine direkte Imitation Christi. Moment mal, haben wir nicht sehr deutlich gesagt, dass das Tier ein System ist? Wie kann da so eine Beschreibung wie beim Herrn Jesus auf ein nichtmenschliches Geschöpf zutreffen? Fragen wir uns zuerst, wer kann dem satanischen Tier eine Verletzung zufügen? Ein gewöhnlicher Mensch ganz bestimmt nicht. Das satanische Tier ist doch ein geistliches Wesen, das sich nicht von irdischen Waffen verwunden lässt. Die Wunde muss also von dem allmächtigen Gott selbst verursacht werden, da er der einzig angemessene Gegner von Satan ist. Und das ist nur der souveräne Herr. Allerdings müssen wir aufzeigen, wie dies geschehen soll. Nicht nur wie, sondern auch der zeitliche Aspekt ist ein entscheidender Faktor, um die richtige Interpretation zu geben. Um den exakten Sachverhalt zu ermitteln, müssen wir nochmals auf Offenbarung Kapitel 12, Vers 3 zurückgreifen. Denn dort wird ebenso der Drache mit den 7 Köpfen abgebildet. Aber keiner seiner Köpfe wird zu diesem Zeitpunkt als beschädigt veranschaulicht. Aber als der Drache von dem Himmel herabgestürzt wurde und das Tier aus dem Meer aufgestiegen ist, ist die Wunde der Köpfe zu entnehmen. Und die 42-monatige Periode der Folgung ist bei beiden gleichgestellt. Das heißt auch, dass die 1260 Tage des Drachen sich nach dem triumphalen Sturz Satans in der Manifestation der Auferstehung des Tieres ausdrücken. Dies schließt einen einzigen Antichristen aus. Nicht jedoch die vielen Antichristen, die in den verschiedenen Äonen in Erscheinung treten. Manche haben deswegen versucht, die Sache auf einen speziellen Kaiser wie Nero oder Domitian zu beziehen. Aber das ist ein fataler Irrtum. Und das aus folgenden Gründen. Sowohl das Lamm als auch das Tier wurden getötet und sind auferstanden. Sowohl Christus als auch das Tier haben ihre Anhänger. Ebenso werden Christus und das Tier angebetet. Daraus folgt, dass wir hier den Geist der Parodie haben, der zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi handelt und auf einen universalen Effekt abzielt. Haben wir es noch in Erinnerung? Das Tier verkörpert alle Merkmale der Tiere aus Daniel 7, da es sich nicht auf ein spezielles Reich in der Geschichte festlegt. Der verwundete Kopf des Tieres und die Heilung seiner Wunde ist also im geistlichen Sinne ein Spiegelbild Christi, das parallel auf der Erde seine Anwendung findet. Und die Gottlosen haben daran gefallen, da Satan ihnen seine Todeswunde und Auferstehung als den Messias der Welt verkauft. Genau das bringt uns zu unserem dritten und letzten Anwendungspunkt für heute. Das Plagiat Christi führt die Leute in die gotteslästerliche Anbetung. Vers 4 sagt es uns, dass die Leute den Drachen und das Tier anbeten. Das ist auch die Anbetung, die der Teufel aus purem Egoismus begehrt. Und schau, hier haben wir wieder eine Anspielung auf die Anbetung, die allein dem Vater und dem Sohn gebührt. Eigentlich ist dieser Vers die satanische Verdrehung der zustehenden Anbetung Gottes. Zeugen Jehovas sollten darin erkennen, dass der Drache und das Tier in derselben Stellung, jedoch in verkehrter Form wie der Vater und der Sohn angebetet werden. Das Tier, das tot war und wieder lebt, wird von Menschen verehrt, die sich mit dem satanischen Geist der Welt solidarisieren und deren Macht und Stärke bewundern. Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Der weltliche Geist, der vom Fürsten der Welt orchestriert wird, führt Ungläubige in die Anbetung des Tieres und des Drachen. Und jeder, der Gottes Wort vehement verweigert, gibt dem Drachen und dem Tier einen enormen Spielraum, manipuliert zu werden und einen satanischen Ersatz zu bekommen. Anstatt auf den wahren Tod und Auferstehung Christi zu blicken, entsteht ein entgegengesetzter Betrachtungswinkel. Es ist wie in Römer Kapitel 1, wo das Geschöpf anstatt der Schöpfer angebetet wird. Die Imitation Christi findet also im irdischen Reich Satans statt und soll den Leuten suggerieren, dass sie dem Fürsten der Welt vertrauen sollen, der sich im territorialen Regiment etabliert hat. Und dieses gottlose System findet bei allen Anwendungen, die ihr Vertrauen auf von Satan gesteuerten Menschen setzen. Die Nazizeit war eines dieser Gegebenheiten, wo der satanische Erlös starke Präsenz hatte. Nach 1929 hat es in Deutschland eine massive Armut gegeben. Über 6 Millionen Arbeitslose haben auf eine Besserung ihrer Lage gehofft, was die NSDAP durch Versprechen ausgenutzt hat. Goebbels Propaganda hat Hitler als unfehlbaren und messianischen Führer inszeniert. Durch Medien wie den Volksempfänger wurde der Nationalsozialismus in alle Lebensbereiche getragen. Zudem hat das NS-Regime ein starkes Gemeinschaftsgefühl vermittelt, was besonders in Zeiten der Unsicherheit anziehend gewirkt hat. Es hat Identität, Ausgrenzung von anderen und das Gefühl, zur Elite zu gehören, verkörpert. All das hat zur Verehrung Hitlers geführt, die so weit gegangen ist, dass Loyalität zu ihm als absolute Pflicht empfunden wurde. Der Führer ist immer recht. Und so wird nicht mehr Gott, sondern Satans Geist im Tier auf den Thron gesetzt. Ihr Lieben, wir haben nun die ersten 4 Verse besprochen und das nächste Mal diskutieren wir über den zweiten Teil. Bis dahin lasst uns in dieser satanischen Endzeit unseren Blick ganz stark auf Christus richten, auf sein Kreuz, auf seine Auferstehung. Denn die raffinierte und besonders kräftige Manipulation wird weitergehen. Und alle, die sich ihr ergeben, in die Imitation Christi reißen. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.